gut, schlecht, hübsch, hässlich, zukunftsträchtig, altbacken, richtig, falsch, sicher, unsicher, immer, nie. Einige Gegensatzpaare, wo euch bestimmt auch noch ein bisschen was zu einfallen würde. Es sind auch Kategorien, in denen wir Dinge bewerten. Autos, Häuser, Situationen, Mahlzeiten, das Verhalten von Menschen, Arbeitskollegen, Freunden oder vielleicht auch mal dem Partner. Wikipedia schreibt zum Stichwort Urteilen, es geht darum, ein Urteilsobjekt zu bewerten. Ohne so eine Bewertung kommen wir nicht durchs Leben, wir könnten nicht eine einzige Entscheidung treffen. Und so ist es mit dem Urteilen und Bewerten etwas sehr, sehr Alltägliches, aber auch eine herausfordernde Aufgabe, gerade wenn wir an unser Miteinander denken. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht. Muss man mal ein bisschen hinschauen. Aber das zeigt so ein bisschen diese Herausforderung, Dinge zu bewerten, Dinge zu beurteilen. Da muss man manchmal ein bisschen tiefer gehen als das, was so vor Augen steht. Jesus kennt diese Herausforderung und er hat für dieses Thema einen Augenöffner im Wortsinn für uns bereit. Ich lese den Predigttext aus Matthäus 7, die Verse 1 bis 6. Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Wie kommt es, dass du den Splitter im Auge deines Bruders siehst, aber den Balken in deinem eigenen Auge nicht bemerkst? Wie kannst du zu deinem Bruder sagen, halt still, ich will dir den Splitter aus dem Auge ziehen, und dabei sitzt dir ein Balken in deinem eigenen Auge? Du Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge, dann wirst du klar sehen und kannst den Splitter aus dem Auge deines Bruders ziehen. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Hängt euch nicht so sehr an diesem letzten Vers auf. Da kommen wir zum Schluss noch drauf und ich habe da so einen Vorschlag. Gibt allerdings sehr unterschiedliche Vorschläge, wie man diesen Vers interpretieren kann. Aber wir gehen da erstmal noch nicht drauf ein. Kommt gleich. Bevor ich auf diese Verse eingehe, die schon ein bisschen sprichwörtlich geworden sind mit dem Balken und dem Splitter, ist ein recht bekannter Vers, auch über vielleicht die Gemeinde hinaus, möchte ich das nochmal ein bisschen einsortieren. Wir sind hier in Kapitel 7 angekommen, wir nähern uns dem Ende der Bergpredigt. Und in Kapitel 5 ging es darum, so die Werte des Königreiches kennenzulernen. Da hat Andi eine Predigt zugehalten, ganz am Anfang. Es ging so um Prinzipien und Dinge, die wichtig sind im Reich Gottes. Und dann ging es in Kapitel 6 um die Ausrichtung auf den Vater im Himmel und einen authentischen Glauben. Und jetzt in Kapitel 7 läuft alles auf die Umsetzung heraus. Es geht darum, das, was wir jetzt gehört haben, in diesen vielen Kapiteln, in diesen vielen Versen, in diesen vielen Predigten, dann auch wirklich einmal anzupacken und diese Dinge zu tun. Und Bernhard Ott, wir haben dieses Buch hin und wieder gehabt von Tänzern und Stolperern. Er spricht davon, dass es jetzt eben auch um solche Stolpersteine geht an verschiedenen Stellen in diesem Kapitel 7, die uns hindern können, in diese Umsetzung zu kommen. Heute geht es darum, nicht zu sagen, hey, die anderen sollten mal, sondern selbst zu beginnen. In der modernen Psychologie könnte man sagen, es geht um Dinge, die so Projektionen sind. Es geht um so ein Thema, wo du vielleicht manchmal feststellst, meinem Selbstwert tut es eigentlich ganz gut, wenn der andere ein bisschen schlechter ist als ich. Da ist so eine Tendenz in uns, eine leichte Tendenz, vielleicht auch eine mittelschwere Tendenz oder eine schwere Tendenz, dass wenn wir auf uns selber schauen, dass wir wesentlich weniger kritischer sind, als wenn wir auf andere Menschen schauen. Da spielen wir selber den Richter und übersehen, dass wir selber auch schuldig werden. Ich möchte eine Geschichte hier reingeben, die Jesus auch zu diesem Thema erzählt. Sie steht in Lukas 18. Ich lese die Verse einmal. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zolleinnehmer. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger und kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den 1/10 von allen meinen Einkünften. Der Zolleinnehmer dagegen blieb im weiten Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich auf die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, also Jesus sagt das, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden, aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Wir gehen jetzt gar nicht so stark auf diesen Zolleinnehmer ein, sondern schauen uns mehr diesen Pharisäer an. Der steht dort und betet: Hey Gott, wie gut hast du es mit mir? Ich bin nicht so schlimm wie all die anderen Menschen. Und es geht jetzt gar nicht darum, hier Fingerpointing auf den Pharisäer zu betreiben, sondern dass wir uns einmal selbst an die eigene Nase fassen. Da ist so diese Tendenz in uns zu sagen, also eigentlich bin ich ganz okay, für dich Gott, kannst eigentlich ganz gut mit mir leben. Der andere ist eigentlich das Problem. Also zumindest bin ich ein bisschen okayer als der andere. Und dieses Denken stellt nun diese Geschichte, die Jesus erzählt, dieses Bild, was Jesus erzählt, auf den Kopf. Jesus spricht von diesem Balken und dem Splitter. Einem Balken, den diese Person im Auge hat, aber die merkt das gar nicht. Also komischerweise, ich werde jetzt nicht tiefer in mein Auge führen, also ihr könnt euch das vorstellen. Das ist der Balken, der in unserem Auge steckt. Und auf der anderen Seite ist diese Person total fokussiert auf den anderen, in dessen Auge ein Splitter steckt. Und jetzt geht es Jesus gar nicht darum zu sagen, hey, die Schuld, die du hast, ist immer größer als die des anderen. Oder der Fehler, der liegt immer bei dir. Da gibt es ganz unterschiedliche Menschen, denen wir begegnen können. Die einen haben so diese Sicht aufs Leben, also eigentlich ist immer der andere schuld. Und es gibt andere Leute, die sagen, also eigentlich ist der Fehler immer bei mir. Darum geht es nicht. Das ist auch kein Denken, was angemessen ist, was uns selbst und anderen gerecht wird. Nein, Jesus geht es um eine Reihenfolge. Fang mit dir selber an. Zieh zuerst den Balken aus deinem Auge und dann wende dich dem Splitter des anderen zu. Stell dir so Fragen, hey, was sind denn meine blinden Flecken? Womit habe ich denn gerade zu kämpfen? Was gelingt mir nicht? Welche Fehler habe ich vielleicht gemacht? So eine gesunde Selbstreflexion, eine gesunde Selbstkritik, nicht mit dem Ziel, sich selbst zu verurteilen und nachher als der absolut schlechteste Mensch auf dieser Welt dazustehen, sondern einfach die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen. Das ist der erste Schritt, zu dem Jesus uns aufruft. Und er stellt uns dieses krasse Bild vor Augen von diesem blinden Augenarzt, der den Kontakt im Bild gesprochen zu seinem Inneren verloren hat. Da ist dieser, zum Beispiel im Blick auf die Pharisäer und Schriftgelehrten, die diesen Kontakt zu ihrem Inneren verloren haben und deshalb gar nicht zugänglich sind für die Bedürfnisse von Menschen um sich herum und deshalb den anderen noch andere, noch schwere Bürden auflegen. Magnus Malm, jetzt muss ich den mal gerade weglegen. Magnus Malm schreibt in seinem Buch In Freiheit dienen, der Schlüssel für diese Verse hier heißt Selbsterkenntnis. Darum geht es, Jesus. Fang bei dir selbst an. Das ist angebracht. Das ist ein guter erster Schritt. Und auf der anderen Seite weist Jesus uns auch darauf hin, dass uns eine Kritiksucht überhaupt nicht steht. Dass sie uns nicht zusteht und dass sie uns nicht steht. Es geht um ein gesundes Kritikvermögen, ohne dass wir nicht durchs Leben kommen. Das brauchen wir unbedingt. Aber Jesus spricht hier etwas an, was man zum Beispiel als vernichtende Kritik bezeichnen könnte. Da ist so ein Fokus auf jeden Fehler, auf das Haar in der Suppe, auf das, was falsch gemacht worden ist. Immer irgendetwas zu finden, was noch nicht gut genug ist. Verurteilt nicht. Und da ist es manchmal gut, sich bewusst zu machen, ich bin nicht die letzte Instanz in diesem Universum. Halleluja. Ich bin nicht die letzte Instanz, vor der sich Leute verantworten müssen in diesem Universum. David Plessing, ein Pastor, hat ein Buch geschrieben, vom heiligen Gebot, Tacheles miteinander zu reden. vom heiligen Gebot Tacheles miteinander zu reden. Also man merkt, er hat schon irgendwie ein Faible dafür oder so diesen Punkt vor Augen, dass wir doch auch miteinander ins Gespräch kommen. Von Matthäus 18 her begründet er das. Aber er schreibt dann, uns Menschen steht es nicht zu, eine endgültige Entscheidung zu treffen und ein letztes Urteil über den Bruder und die Schwester zu sprechen. Das finde ich sehr befreiend. Das finde ich auch sehr befreiend. Ohne Bewertung geht es nicht. Ohne Dinge zu beurteilen geht es nicht. Aber es ist angebracht, dieses Urteil, was wir fällen, diese Bewertung, die wir treffen, immer so unter einen gewissen Vorbehalt zu stellen. Sebastian Ring schreibt in seinem Buch Heiliges Leben von einer gesunden Selbstunsicherheit. Eine gesunde Selbstunsicherheit. Das ist gut, sowas in sich zu tragen. Zu sagen, hey, ich kann mir alle Mühe geben in der Bewertung. Ich kann versuchen, dass alle Faktoren zu berücksichtigen, den anderen zu verstehen. Aber ich sollte immer einkalkulieren, dass ich mich in meinem Urteil irren könnte. Ich könnte mich irren. Er zitiert Rabbi Hillel, einen Rabbi, der zur etwa gleichen Zeit wie Jesus gelebt hat. Dieser Rabbi hat gesagt, misstraue dir selbst bis zu deinem letzten Atemzug. Richte nicht deinen Nächsten, ehe du selbst nicht in seine Lage gekommen bist. Ein gesundes Misstrauen. Nicht so ein Grundmisstrauen uns gegenüber, sondern so ein gesundes Misstrauen, wo man sagt, hey, ich könnte mich irren. Und damit ruft Jesus uns zur Entspannung im Miteinander auf, indem er sagt, hey, du bist nicht der Richter. Du bist nicht der letzte Kritiker, der über Menschen entscheiden muss. Es ist nicht deine Rolle, es steht dir nicht und es steht dir auch nicht zu. So, was machen wir jetzt damit? Nur bei uns selbst hingucken, beim anderen gar nichts sagen? Nein, das ist nicht gemeint. Jesus ruft uns schon dazu auf, dass wir dem anderen etwas mitgeben dürfen, weil der Splitter im Auge des anderen ist ja ein Problem, mit dem er selber nicht klarkommt. Da ist ja ein Splitter im Auge, den er selber nicht entfernen kann. John Stott hat dazu einen tollen Satz geschrieben in der Botschaft der Bergpredigt. Das Richtverbot ruft nicht zur Blindheit, sondern zu einem weiten Herzen. Das Richtverbot ruft nicht zur Blindheit, sondern zu einem weiten Herzen. Es geht nicht darum, wegzuschauen und alles zu ignorieren, was da ist. Es geht um die Haltung, die wir einander entgegenbringen, die nicht von Kritiksucht geprägt sein soll, sondern von einem weiten Herzen. Und wie kultivieren wir dieses weite Herz im Miteinander? Indem wir zuerst Verantwortung für uns selbst übernehmen. In dieser Reihenfolge vorgehen, dass wir bei uns selber hinschauen. Nur das gibt mir das Mandat, dann auch in das Leben von jemand anders hineinzusprechen, indem ich zunächst schaue, was ist denn bei mir? Was liegt bei mir? Was ist mit diesem Balken bei mir? Jesus, was möchtest du mir sagen zu diesem Balken? Dieser Balken steht für unsere Verletzungen, für unsere Fehler, für das, was wir an Geschichte mitbringen, dass wir da mal hinschauen auf diesem Balken. Weil sonst ist dieser Balken da und du wendest dich dem anderen zu und versuch mal mit diesem Balken dich jemand zuzuwenden. Ja, ich gehe jetzt nicht auf jemanden von euch zu, aber es kann schnell passieren, dass du den anderen erschlägst. Mit deinem Balken, obwohl du versuchst, ihm diesen Splitter zu entfernen. Ein gesundes Urteilsvermögen lernst du nicht in der Theorie. Irgendwie abseits von den Menschen, mit denen du dich umgibst und abseits von deiner Geschichte, sondern Magnus Malm drückt so aus, dass es darum geht, selber Seelsorge zu erleben. Erst wenn mir ernsthaft geholfen wird, mir selbst zu begegnen und mich mit den eigenen Wunden, Sünden und Bindungen auseinanderzusetzen, weitet sich mein Blick zu dem Befinden anderer und dafür, wie ich ihnen helfen kann. Es beginnt bei mir, dass ich mich selbst verstehe mit dem, was in mir ist. Und das hilft mir dann auch, den anderen zu verstehen, eine Sensibilität überhaupt zu entwickeln, auf den anderen zuzugehen. Weil ich dann merke, hey, eigentlich sitzen wir doch im gleichen Boot. Und das ist die Frage, sitze ich im gleichen Boot mit demjenigen, dem ich mich dann zuwenden möchte, den ich auf diesen Splitter hinweisen möchte? Oder bin ich selber die Norm und schaue alles von oben so kritisch an und maße mir an, da Urteile zu fällen über andere Menschen? Sitze ich selber im Boot mit dieser Person? Und jetzt kommt noch ein Zitat, das ist ein bisschen sperrig, weil es von einem Kirchenvater ist, der im 5. Jahrhundert gelebt hat. Lasst uns trotzdem mal anschauen. ein deutlicher Beweis dafür, dass ein Mensch seine Verbindung zur Verderbnis der Sünde noch nicht abgeschnitten hat. Also er meint eigentlich ein deutlicher Beweis, dass jemand sich mit diesem Balken noch nicht auseinandergesetzt hat, ist das Fehlen von Sympathie und Mitgefühl für die Fehltritte anderer und das Festhalten an der Strenge eines Richters. Deshalb ist es höchstwahrscheinlich, dass er selbst den Sünden zum Opfer fällt, die er beim anderen mit unbarmherziger und unmenschlicher Härte verurteilt. Also wenn wir merken, hey, eigentlich fehlt mir die Sympathie für den anderen. Eigentlich fehlt mir das Mitgefühl, obwohl der gerade gestrauchelt und gestolpert ist. Und ich merke, in mir kommt so diese Richterrolle hinaus. Dann ist das ein Indikator dafür, dass wir uns mit unserem eigenen Balken noch nicht wirklich auseinandergesetzt haben. Dass wir da noch nicht hingeschaut haben bei diesem Balken. Und die Gefahr ist groß, dass wir selber stolpern über das, was wir beim anderen so klar fokussiert haben. Erst mein Balken, dann der Splitter beim anderen. Aber dann auch gerne den Splitter beim anderen. Weil dieser Splitter braucht eine liebevolle Zuwendung, damit er entfernt werden kann. Ich denke so an meine Kids. Also Splitter, wisst ihr, habt ihr überhaupt verstanden, was Splitter ist? Spreißel, ja? Also im Schwabenländle Spreißel. Da ist so ein Spreißel irgendwo bei meinem Kind. Und ich weiß ganz genau, da gehe ich ganz behutsam dran, wenn ich diesen Spreißel entfernen möchte. Weil das wehtut, das weiß ich aus eigener Erfahrung, ja, dass das ganz schön wehtut, wenn da jemand an meinem Splitter rummacht. Und das ist gemeint, dass ich selber weiß, wie sich das anfühlt, was der andere da hat. Dass ich selber irgendwie ein Gespür dafür habe, dass das eine unangenehme Behandlung ist. Es geht darum, in dieser Haltung dem anderen entgegenzutreten. Chrysostomos, ein anderer Kirchenvater, hat geschrieben, zurechtweisen ja, aber nicht als Gegner, nicht als Feind Rechenschaft von ihm einfordern, sondern tun wie ein Arzt, der die Medizinen verabreicht. Nicht als Feind, nicht als Gegner, sondern als Arzt, der es gut meint mit dem anderen. Aber wie kann das dann konkret funktionieren? Was ist wichtig zu beachten, wenn ich mich dem anderen zuwende, wenn ich den anderen zurechtweisen möchte? Dann ist gut, sich zu fragen, hey, was ist denn mein Ziel eigentlich damit, dass ich jetzt zu dem anderen hingehe? Ist es bloße Besserwisserei, Rechthaberei? Dann hilft das niemandem. Den anderen zu verurteilen, motiviert nicht, dass derjenige Schritte geht, die ihn positiv verändern. Das macht nur klein. Ich brauche den Wunsch im Herzen, den anderen groß zu machen. Dass der was Positives erlebt, dass er aus diesen Dingen rauskommt, die ich dabei bei ihm feststelle. Dass er groß wird. Ich möchte den anderen nicht klein machen, ich möchte ihm helfen zu wachsen. Das kann dann auch manchmal wehtun. Das ist manchmal auch bitter, weil Medizin schmeckt auch nicht immer gut. Und der andere wird ja mit etwas konfrontiert, das er nicht sein möchte. Und etwas, was sich verändern soll. Aber da ist es dann eben auf der anderen Seite auch so, wenn es ihm niemand sagt, dann hat er auch keine Chance, das festzustellen, seinen blinden Fleck zu entdecken, da positiv herauszukommen. Aber es geht um meine Haltung dabei. Möchte ich, dass der andere etwas los wird, dass er befreit wird, dass er wachsen darf? Ist das meine Haltung dem anderen gegenüber? Habe ich so diese große Vision von Beziehung vor Augen, dass er sich positiv verändert, dass da Wiederherstellung passiert? Wenn ich das möchte, dass der andere das annimmt, und ich komme nochmal zurück auf diesen Balken, dann brauche ich diese konsequente Arbeit an mir selbst, damit in mir selbst etwas wächst, was Weisheit mit sich bringt, dass ich etwas lernen darf, dass ich selber gelernt habe, was es heißt, Vergebung zuzusprechen oder aus der Vergebung zu leben. Mit der Zeit, wenn wir uns mit unserem eigenen Balken beschäftigen, wächst etwas in uns, was andere Leute auch gerne annehmen. Weil frag dich mal, von wem nimmst du gerne etwas an? Sind das so pedantische Besserwisser, verurteilende Oberlehrer? Oder jemand, in dessen Leben du etwas siehst, was wertvoll ist, was dich fasziniert, wo du merkst, hey, da ist jemand in der Lage dazu, aus eigener Erfahrung und mit Weisheit diesen Splitter aus meinem Auge zu ziehen. So, und jetzt komme ich noch auf diesen versprochenen Vers 6. Mysteriöses Universum. Gebt das Heilige nicht den Hunden, werft eure Perlen nicht vor die Schweine, sie könnten sonst eure Perlen zertrampeln und sich dann gegen euch selbst wenden und euch zerreißen. Also es gibt unterschiedlichste Ansätze mit diesem Vers. Der Andi hätte bestimmt auch jetzt ein paar parat für uns. Ich habe ein paar Kommentare gelesen, unterschiedlichste Dinge, die dort vorgeschlagen werden. Ein absoluter Matthäus-Experte schlägt vor, lasst uns diesen Vers einfach gar nicht interpretieren. Und er schreibt dann auch nichts dazu. Ja, weil es einfach, also es ist tatsächlich auch offen. Also ich schlage jetzt was vor, aber das heißt nicht, dass das die richtige Interpretation dieses Verses ist. Ich würde das von den Versen vorher so verstehen, dass es zum einen darum geht, genauso wie es Kritik süchtige Herzen gibt, gibt es auf der anderen Seite Herzen, an denen jede Kritik abprallt. Wäre mal ein Vorschlag. Es gibt Herzen, an denen prallt jegliche Kritik ab. Nicht jeder kann etwas mit Kritik anfangen. Manchmal kannst du dir noch so viel Mühe geben, liebevoll auf jemanden zuzugehen, aber dein Feedback ist nicht willkommen. Da sind vielleicht Leute, die trampeln das mit Füßen oder die holen zu einem unfairen Gegenschlag aus, vielleicht mit ihrem Balken oder so. Und dann sagt Jesus, hey, nimm es nicht so schwer. Damit musst du rechnen, dass auch wenn du auf jemanden zugehst, das mit einem Risiko verbunden ist. Und auch wenn das hart klingt und dieser Satz hart ist, wenn du ihn jetzt so interpretierst, hey, investier dich nicht in solche Leute, sondern investier dich in Menschen, die zu schätzen wissen, dass es ein gutes Feedback ist, dass es gut ist, Feedback zu bekommen, die etwas darin erkennen, was heilig und wertvoll ist, was du ihnen dort was du ihnen weitergibst. Und auch hier möchte ich euch trotzdem einladen, erstmal die eigene Perspektive einzunehmen. Bist du denn selber bereit, bin ich selber bereit, Kritik anzunehmen? Und ich habe so für mich überlegt, manchmal bekomme ich als Pastor so E-Mails und da schreiben dann Leute Sachen rein, die finde ich gar nicht toll. Da schreiben dann Leute mal auf, was sie vielleicht gut gefunden haben, zum Beispiel über das, was wir hier während der Corona-Zeit gemacht haben, welche Entscheidungen wir getroffen haben, ob es Gottesdienst gibt oder nicht. Und dann merke ich so, oh, in mir geht so dieser Verteidigungsmechanismus hoch. Da gehen direkt vielleicht auch so zücke ich meine Waffen, um zurückzuschlagen und zu gucken, hey, wie kann ich demjenigen denn jetzt antworten und ihm sagen, es war aber alles richtig, was wir hier gemacht haben. Und dann lasse ich es erstmal sacken, habe ich gelernt, ja, nicht sofort eine E-Mail zu schreiben, nicht sofort anzurufen, sondern das Ganze erstmal noch einen Moment liegen zu lassen. Und dann frage ich mich, hey, geht's denn mit dieser E-Mail demjenigen um bloße Besserwisserei? Möchte der einfach, ist das einfach, um es mal gesagt zu haben, oder hat er vielleicht irgendwas damit im Sinn? Hat er sich ein Herz gefasst und jetzt einfach mal den Mut gehabt, etwas aufzuschreiben, was ihm auch nicht passt in der Gemeinde? Und letztens war noch mal so ein Fall und ich habe dann gesagt, hey, dann lass uns doch zusammensetzen und das Ganze mal besprechen. Und es hilft einfach, sich zusammen hinzusetzen, noch mal hinzuhören, sich mit dem zu beschäftigen, was der andere dort auf dem Herzen hat, sich zu verstehen, zu gucken, hey, gibt es vielleicht auch einen Grund, warum ich mich entschuldigen muss? Kann ich sagen, es tut mir leid, da haben wir auch Fehler gemacht? Und man ist irgendwie in der Lage, eine Sensibilität füreinander zu entwickeln und vielleicht auch Missverständnisse auszuräumen. Kritik ist grundsätzlich herzlich willkommen. Und ich denke, uns steht da eine gewisse Leichtigkeit. Was ist denn eigentlich so schlimm daran, wenn wir einen Fehler machen? Was ist so schlimm daran, wenn wir etwas falsch machen? Ich denke so, ich stelle mir das vor mit Jesus, der so neben mir steht und den Arm um den Manuel legt und sagt, hey Manuel, du hast Fehler gemacht und stell dir vor, du wirst noch weiter Fehler machen. Und das ist gar nicht schlimm. Aber du wirst es nicht mögen, wenn andere Leute dir das zurückmelden und dir sagen, hey Manuel, ich glaube, da hast du einen Fehler gemacht. Aber weißt du was? Sei dankbar dafür, dass sie das gegenüber dir ansprechen, weil so kannst du etwas lernen, so kannst du wachsen. Und hey, selbst wenn sie sich mal im Ton vergreifen und es vielleicht gar nicht angemessen war oder angebracht, hier zu kritisieren, nimm es doch nicht so schwer. Weil weißt du was? Ich liebe dich ganz genauso wie vorher. Das ändert überhaupt nichts. Ich bin da und ich helfe dir, das zu sortieren, auseinanderzuhalten, was ist wert, angenommen zu werden, was darfst du auch geschwind wieder vergessen. Hey, ich helfe dir, ich bin an deiner Seite. Ich denke, auf der anderen Seite ist es eigentlich ein schlechtes Zeichen, wenn keiner mehr Kritik äußert. Weil dann ist es irgendwie so gelaufen, dass die Leute denken, hey, der ist in so einer Rolle, den darf ich gar nicht kritisieren. Oder ich habe das Gefühl, bei dem bringt das überhaupt nichts. Hey, es ist gut, wenn dann noch Leute in deinem Leben sind, die dir auch trauen, die sich trauen, dir auch zu sagen, hey, da glaube ich, bist du auf dem Holzweg. Und ich möchte euch zu einer Herausforderung einladen in der kommenden Woche. Ist eine Herausforderung. Überleg mal zwei Menschen, die dich lieben, die dich wertvoll finden und die daran interessiert sind, dass du dich positiv veränderst. Und dann stell ihnen mal diese Frage: Was ist denn aus deiner Sicht mein blinder Fleck? Was ist aus deiner Sicht mein blinder Fleck? Zwei Leute, mehr musst du gar nicht verkraften, aber Leute, die diese Kategorien erfüllen, die ich gerade genannt habe. Wir brauchen einander, um zu wachsen. Wir brauchen einander, um weiterzukommen. Thomas Harry hat in seinem Buch Die Kunst des reifen Handelns, ich muss immer überlegen, dass es nicht Reifenhandel, sondern Reifenhandels heißt, eine reife Persönlichkeit ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Eine reife Persönlichkeit ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Wir brauchen einander, um zu reifen. Wir brauchen einander, um auch in der Bergpredigt Schritte zu gehen, um dieses Reich Gottes kennenzulernen und zu lernen, darin zu leben. Eine reife Persönlichkeit ist immer ein Gemeinschaftsprojekt. Jesus hat einen hoffnungsvollen Prozess mit uns im Blick und dazu gebraucht er auch die Menschen um uns herum. Die Verse nach diesem Abschnitt laden uns ein, zu beten. Da sagt Jesus, wer bittet, dem wird gegeben. Wer sucht, der wird finden. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und dann weist er uns wieder an diesen Vater im Himmel, der uns liebevoll im Blick hat und der uns gerne Gutes tut. Und mit diesem Vater möchte ich jetzt reden, lad euch ein, mit mir zu beten und danach wird uns die Band in den Lobpreis anleiten. Vater im Himmel, danke dafür, dass du uns im Blick hast. Danke, dass du Gutes für uns im Sinn hast und dass du uns Gutes gibst. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, diesen Balken zu erkennen, der in unserem eigenen Auge ist. Dass du uns zeigst, was da an uns ist, was du gerne in uns positiv in Bewegung und in Veränderungen bringen möchtest. Wir beten darum, dass du uns den geschützten Raum dafür gibst, dass du uns Begleiter an die Seite stellst, die uns helfen, auch mit diesem Balken umzugehen. Und wir danken dir dafür, dass du durch diesen Prozess, dass wir selber reifen an unserem Balken, dass du uns auch da Verantwortung überträgst, auch uns dem anderen zuzuwenden. Danke, dass wir füreinander da sein dürfen, dass wir auch in das Leben hineinsprechen dürfen von anderen Menschen. Aber wir beten darum, dass du uns eine gute Art und Weise schenkst. Das ist gar nicht so leicht, Jesus, mit der Kritik, dass wir Kritik nehmen und Kritik geben. Und wir beten darum, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns wirkst und dass du uns hilfst, darin besser zu werden. Guter Vater, wir brauchen deine Liebe, dass wir selber erkennen, wie sehr wir geliebt sind, um uns dem anderen zuzuwenden. Und deshalb suchen wir dich jetzt im Lobpreis. Wir wenden uns an dich, wir richten uns auf dich aus und bitten dich, dass du uns füllst in dieser Zeit jetzt auch im Lobpreis. Amen.